Langsam aber sicher geht die Feiertagszeit hier vorbei. Ein Donnerstag noch und dann ganz normaler Betrieb. Ja, was haben wir bislang gemacht? Wir haben uns für die kontinuierliche Optimierung die Partikelschwarmoptimierung angeschaut. Da war also irgendwie eine kontinuierliche Funktion gegeben, also kein kombinatorisches Problem. Dann hatten wir uns darauf festgelegt, wie man denn Emergenz misst und hatten dann Suchalgorithmen fürs World Wide Web uns angeschaut. Also was jetzt noch so ein bisschen in der Luft hängt, ist diskrete Optimierung. Und da werden wir jetzt zwei Ansätze kennenlernen. Der erste Ansatz ist auch nochmal so direkt wieder aus dem Tierreich inspiriert. Wir werden uns jetzt also die sogenannten Ameisenalgorithmen anschauen und ja, dann so den allgemeinsten Ansatz uns ansehen, nämlich evolutionäre Algorithmen und insbesondere halt genetische Algorithmen anschauen. Ja, was habe ich gerade gesagt? Ameisenalgorithmen. Also erneut eine naturinspirierte Optimierungsmethode, die wurde 1991 von einem Herrn namens Dorigo entwickelt. Und das, was der sich angeschaut hat, ist, wie Ameisen einen Weg finden. Also das ist dann halt wirklich so, die Ameisen wohnen in einem Nest und irgendwo gibt es Futter und es gibt irgendwie ein Hindernis zwischen Nest und Futter und die Ameisen, die wollen jetzt einen Weg vom Nest zum Futter finden, das Futter holen, nicht an Ort und Stelle aufessen, sondern zurück ins Nest bringen. Das heißt, die Ameisen fangen jetzt an zu krabbeln, irgendwie immer schön geradeaus, bis halt hier auf diese Barriere gestoßen wird. Für uns wird es jetzt algorithmisch, da wird eine Münze geworfen, die Ameise macht das irgendwie anders. Also die Ameise, entweder geht sie jetzt hier oben lang bis zum Ende der Barriere und geht dann weiter Richtung Futter und hat es dann gefunden. Das ist die eine Möglichkeit für so eine Ameise. Die andere Möglichkeit für die Ameise ist natürlich auch, jetzt hier lang zu gehen und dann hier unten abzubiegen bis zum Ende der Barriere hier und dann irgendwie es versuchen, in dieser Richtung zu reißen. So, jetzt kann man sich die Ameisen natürlich nochmal weiter anschauen. Was macht denn so eine Ameise? Also die Ameise, die jetzt hier angekommen ist, holt sich jetzt das Futter und läuft jetzt irgendwie wieder zurück. Und wie findet eine Ameise so einen Weg? Und Ameisen, auch die kommunizieren miteinander. Und zwar die Kommunikation bei so einer Ameise findet halt über Pheromone statt. Also so eine krabbelnde Ameise, die Ameise markiert ihren Weg mittels Pheromone. Was das ist, ist für uns völlig unerheblich. Es ist einfach eine Markierung. Eine andere Ameise findet dann so ein Pheromon und weiß dann, aha, Kumpel von mir ist hier lang gegangen, dann gehe ich da vielleicht auch mal lang. Ist in Europa oder vielleicht in Deutschland eher selten. Mir ist es in den USA passiert. Ich habe halt Parterre gewohnt. In Kalifornien, da ist das Wetter auch immer gut. Deswegen werden die Häuser da auch aus Holz gebaut. Nicht so wie hier irgendwie Stein. Steinerne Gebäude sind halt normalerweise nur irgendwie Firmengebäude. Alle Leute wohnen, auch wenn es dreistöckig ist, in Holzhäusern. Ja, ich gehe auf die Arbeit, komme mal zurück und weiß jetzt, dass Ameisen Eierschalen mögen. Und zwar habe ich beim Spülen, ist halt so ein Stück Eierschale im Eierbecher zurückgeblieben. Und als ich dann wieder nach Hause gekommen bin, gab es halt so ein am Fenster, ne? Also Fenster ist dann ja auch nicht dicht, ne? Kamen dann halt die Ameisen rein und so ein richtiger, ganz breiter Ameisenpfad, der einmal so quer durch die Küche bis zu dem Eierbecher ging und wieder zurück. Und ich konnte nicht sagen, husch, husch, weg, sondern die Ameisen waren dann auch sehr nachhaltig da, bis ich dann halt, Google sei Dank, wusste, dass ich halt mit Spülmittel den Pfad, wo die Ameisen langkommen, halt sauber machen soll, ne, die Pheromone wegwischen. Es ist dann nämlich so, dass die Ameisen, die sind immer so unterwegs und dann findet so eine Ameise halt das Futter in Form der Eierschale in meinem Eierbecher und die Ameise, die das gefunden hat, geht dann auch auf ihrem Weg wieder zurück, da wo sie ihre Pheromone versprüht hat. Andere Ameisen kommen jetzt dann auch nach. Und das, was sich jetzt hier einstellt, ist, dadurch, dass dieser Weg hier jetzt der kürzere ist, ist es halt so, dass die Pheromonkonzentration hier weniger schnell verwittert als hier. Hier ist ein langer Weg und diese Pheromone, die verwittern. Also die Pheromone verwittern. Das führt dazu, dass die Konzentration auf kürzeren Wegen stärker ist als auf langen. Also die Ameise, die jetzt diesen Weg hier nimmt und auch diesen Weg wieder zurückgeht, die verteilt halt ihre Pheromone genauso auf dem Weg wie die Ameise, die diesen Weg genommen hat. Nur dadurch, dass dieser Weg länger ist, der also jetzt in Wirklichkeit dann auch mehr echte Zeit verbraucht, ja, wenn die Ameise jetzt oder Ameisen diesen Weg zurückgehen, dann verwittern auf diesem Weg die Pheromone sehr viel stärker als auf diesem Weg. Das heißt, die Ameisen laufen jetzt hier entlang und hier entlang. Nach einiger Zeit ist der obere Weg sehr viel stärker ausgeprägt als der untere, wegen dieser Pheromone. Und nach einiger Zeit ist es dann tatsächlich so, dass sich hier so ein richtiger Ameisenpfad ausgeprägt hat, während dieser Weg hier immer mehr in Vergessenheit gerät. Und ja, das, was dann als Effekt herauskommt, ist, dass die Ameisen finden nach einiger Zeit einen sehr kurzen Weg zwischen Nest und Futter. Also wie gesagt, die Ameisen laufen auf ihren Wegen hin und her, versprühen dabei Pheromone. Die Pheromone markieren also diesen Weg. Da die Pheromone allerdings verwittern, ist es so, dass die Pheromonmenge auf dem langen Weg sehr viel schneller sozusagen über die Zeit abnimmt als über den kurzen Weg, weil da laufen dann ja auch immer mehr Ameisen drüber. Die Ameisen hören ja nicht auf, die Pheromone zu versprühen. Und dieser Weg, der wird nach einiger Zeit dann auch wirklich ganz dominant sein und die Ameisen werden in der Regel dann nur noch den oberen Weg nehmen. Also das ist ein Lösungsverfahren für ein Optimierungsproblem, nämlich für das Optimierungsproblem, kürzeste Wege zu finden. Klar, kürzeste Wege gibt es Algorithmen für, müssen wir jetzt nicht unbedingt Ameisen benutzen, aber das ist eben ein Optimierungsprozess, der in der Natur auch eben beobachtbar ist. Ich habe es Ihnen ja gesagt, auch in meiner Wohnung konnte ich diesen Ameisenprozess beobachten. Bin dann störend eingegriffen, aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen uns an diesem Vorgehen der Ameisen orientieren. Noch vielleicht ein paar von unseren Stichworten. Also dieser ganze Prozess, also dieser Prozess hier, der ist autokatalytisch, nennt man das. Autokatalytisch, das ist ein sich selbst verstärkender Prozess. Ist ein Prozess, der läuft. Und, ja, man muss nicht irgendwie eingreifen, sondern dieser Prozess sorgt dafür, dass nach einiger Zeit aus dem großen Wirrwarr der vielen Wege, die es sozusagen gibt, ein Weg hervortritt. Und das wollen wir jetzt uns mal so ein bisschen anschauen. Ach, ich sage ja Stichwörter. Ein weiteres Stichwort ist natürlich Synergie. Nicht? Unsere Tierchen, die arbeiten zusammen. Eine einzelne Ameise, die könnte jetzt diesen Weg nicht finden. Das ist, wenn halt eine Ameise den Weg gegangen ist und eine zweite Ameise diesen Weg folgt und dann die dritte Ameise hinterher, dann dadurch wird dieser Weg auch erst sozusagen herausgearbeitet. Also die Synergie durch die Zusammenarbeit der Ameisen. Jetzt können Sie die ganzen Punkte da auch als Ameisen interpretieren, der untere Weg geht dann irgendwann mal in Vergessenheit über und die Ameisen finden halt einen sehr kurzen Weg, lösen also das Optimierungsproblem, kürzeste Wege zu finden. So, und mit diesem Ansatz, krabbelnde Ameisen, die irgendwie Pheromone versprühen und Pheromone, die dann verwittern, mit diesem Ansatz wollen wir jetzt mal ein kombinatorisches Problem angehen. Das kombinatorische Problem, das wir uns anschauen wollen, ist das Traveling Salesperson Problem. Dessen Abkürzung halt TSP ist. Und was ist da gegeben? Gegeben ist ein Graph. Die Punkte, die sollen einfach mal in der ganz normalen Ebene liegen, also hier ein Punkt, da ein Punkt. So, das sind jetzt Punkte, die gegeben sind. Und bei Graphen sagt man statt Punkte ja auch ganz oft Knoten. Also wir haben jetzt gegeben einen Graphen, in dem Beispiel jetzt mit 6 Knoten. Die 6 Knoten haben halt ihre Koordinaten, also hier Punkt, da Punkt und so weiter. Und der Abstand zwischen den Punkten ist halt der ganz normale euklidische Abstand. Nicht also irgendwie 6 cm, auch 6 cm. Auch die beiden Punkte haben natürlich einen Abstand, 16 cm. Irgend sowas. Ja, die Punkte sind also in der Ebene und aus den Koordinaten können wir halt den Abstand der Punkte voneinander berechnen. Ja, an jeder Stelle ist irgendwie so ein GPS-Gerät und dann können wir den Abstand auch ausrechnen. Muss man natürlich immer, bei solchen Sachen muss man aufpassen. Ja, das werden Sie dann in den Übungen auch sehen, wo wir die Algorithmen dann auch nochmal implementieren werden. Ist nämlich ganz gemein, also es gibt so eine ganze Reihe von sehr schönen Benchmark-Problemen in der sogenannten TSP-Library, die werden wir Ihnen dann auch geben. Und das sind dann halt Punkte auf dem Globus, die da gegeben sind. Und der Abstand ist halt nicht quer durch die Erde durch, sondern das sind dann noch mal Sachen, die auf so einem Kreisbogen stattfinden. Also aufpassen, wenn man mit globalen Daten arbeitet, der Abstand ist eben nicht der, der durch die Erde durchgeht, sondern auf der Kugel oben drauf geht. Aber da gilt auch alles, was für den euklidischen Abstand gilt. Das ist rechentechnisch nur eine Sache, wo man umrechnen muss, aber sonst nichts. Aber für uns reicht es erstmal aus, wir haben eine ganz normale, habe ich hier oben, ne, R-Quadrat, haben wir also eine ganz normale Ebene und in dieser ganz normalen Ebene sind jetzt also Punkte gegeben. Der Abstand der Punkte ist der euklidische Abstand und gesucht ist eine möglichst kurze Rundreise, die jeden Punkt richtig auch jeden Punkt genau einmal, das ist das zweite wichtige, genau einmal besucht. Nicht, also hier ganz offensichtlich ist das so eine kürzeste Rundreise. Nicht, dadurch, dass wir jetzt sagen, dass alle mit allen verbunden sind, ist das jetzt kein echtes Problem. Wir müssen nicht vorher feststellen, gibt es überhaupt eine Rundreise, weil jeder mit jedem verbunden ist. Rundreisen gibt es immer, jede Permutation ist eine Rundreise. Unter all den Rundreisen, die es dann gibt, suchen wir eine möglichst kurze. Nicht für die Informatiker, Rundreiseproblem ist NP-vollständig, also sehr unwahrscheinlich, dass es da einen schnellen Algorithmus für gibt, also schnell in der Bedeutung von Polynomialzeitalgorithmus. Das heißt, für das Rundreiseproblem ist man sowieso darauf angewiesen, Näherungsverfahren anzuschauen. Da gibt es dann auch wieder speziell zugeschnittene Näherungsverfahren. Das, was wir uns jetzt angucken wollen, ist eben eine Heuristik, die eben für vieles anwendbar ist. Und diese Heuristik, die wollen wir jetzt eben auf dieses TSP anwenden. Die Ameisen sollen uns jetzt kurze Rundreisen ausrechnen. So, die Ameisen. Jetzt müssen wir... Also wir haben jetzt da oben so die grobe Idee gegeben, wie Ameisen überhaupt optimieren. Und wir haben jetzt unser kombinatorisches Problem angegeben. Nicht, also das ist jetzt ein typisches diskretes kombinatorisches Optimierungsproblem. Nicht, also die Länge ist natürlich jetzt die Anzahl der, die Summe der Länge dieser einzelnen genutzten Kanten. Das Ganze ist aber eben nicht so wie, ja, wir haben ja schon diese Benchmark-Funktion für Partikelschwärme gesehen, irgendwie so Summe der xi zum Quadrat, das war so die, war was Leichtes, ne? Das war diese Sphere-Funktion. Aber dann hatten wir halt so Sachen, wo auch irgendwelche Sinusse und Kosinusse auftauchten, das gibt es hier alles nicht. Ne? Also hier ist einfach nur eine Zahl plus noch eine Zahl und es sind 6 Punkte gegeben und die Koordinaten dieser 6 Punkte. Deswegen nennt man sowas halt kombinatorisches Problem. Es gibt halt nur, also allerhöchstens N-1 Fakultät verschiedene Rundreisen. Sie können einen Hauruck-Algorithmus halt hinschreiben, der einfach all diese Möglichkeiten ausprobiert. Nicht? Das ist, wenn Sie halt bei der Partikelschwammoptimierung eine Funktion gegeben haben, ja, da können Sie nicht jetzt, ich probiere mal alle aus, ja, weil was ist alle? Ne? Da gibt es nicht irgendwie so irgendwie eine einfache Möglichkeit, die Lösungen aufzuzählen. Hier ist das halt so, es gibt halt nur N-1 Fakultät viele Möglichkeiten, die kann man auch alle durchprobieren. Und gut, Optimierungsproblem ist halt beides. Hier ist es jetzt dann eben ein diskretes kombinatorisches Optimierungsproblem. Und das, was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir die Ameisen dieses Problem bearbeiten lassen. Dazu müssen wir jetzt natürlich dann auch genau spezifizieren, wie die Ameisen das denn hoffentlich angehen. So, jetzt müssen wir erstmal Ameisen aussetzen. Ja, und zwar das, was wir machen ist, wie gesagt, auf diesem Eingabegrafen, noch haben wir ja diesen Weg nicht ausgerechnet, ja, der soll sich halt so herausbilden, wie der Weg da oben. Ja, noch ist sozusagen nur die Punkte gegeben. Und wenn Sie den jetzt als Graphen mit Kanten zeichnen, dann haben Sie ja halt den vollständigen Graphen auf 6 Knoten. Also jeder ist ja mit jedem verbunden. Auf diesem Graphen sollen die Ameisen herumkrabbeln Und naja, wenn Sie einige Zeit haben verstreichen lassen, so wie bei der Partikelschwarmoptimierung auch, wo Sie dann halt gesagt haben, entweder Sie hören auf, wenn die Verbesserung nicht mehr größer ist als irgendein Schwellwert, oder Sie sagen, ich mache 10.000 Iterationen und was dann rausgekommen ist, das ist mein Ergebnis. So soll das dann hier auch laufen. Ja, wir müssen dann natürlich sagen, was zählen wir, aber wir lassen die Ameisen eine Zeit lang laufen. Und wenn sie eine Zeit lang gelaufen sind, na, dann kommen wir zurück und sagen so, das, was ihr jetzt herausgefunden habt, das ist unsere mögliche Lösung. Ja, Sie sehen, da, das ist hochgradig eine Heuristik. Ja, die Ergebnisse, die gefundenen Touren werden nach und nach besser, aber das entzieht sich irgendwie völlig der Möglichkeit, dass man da was beweist. Ne? Sondern das ist halt, wie immer bei den Heuristiken, wenn man keine spezielle Methode kennt, dann greift man zur Heuristik. Ich habe ja gesagt, für TSP gibt es spezielle Methoden, aber hier kann man eben besonders gut, besonders einfach die Arbeitsweise von Ameisenalgorithmen sich anschauen. Nicht? Also inzwischen macht man Ameisenalgorithmen für alle möglichen Sachen. Ganz erstaunlich ist, dass man Ameisenalgorithmen zur Berechnung von minimalen Spannbäumen einsetzt und wie man halt heutzutage immer so auf Informatikerdeutsch dann sagt, die sind sogar kompetitiv, diese Algorithmen. Nicht, also Sie kennen ja minimale Spannbaumalgorithmen irgendwie aus A und D. Ist vielleicht mal bei Herrn Philipsen dann so schnell an Ihnen vorbeigehuscht. Nicht, da gibt es dann halt Algorithmen, die eigentlich super schnell sind. Ne? Also minimale Spannbäume, sagt man so, ist ein gelöstes Problem. Ist das Problem, wenn Sie wirklich sehr große Graphen haben, die passen nicht alle in den Hauptspeicher und dann kommen so Sachen wie, wie hole ich die von der Platte in den Speicher, also Teile davon, auf denen arbeite ich, dann muss wieder zurückgespeichert werden. Und dann ist auf einmal nicht mehr, sind nicht mehr die Algorithmen, die man da dann kennengelernt hat, das Problem, sondern so, was hole ich vom Speicher, dieses Hin- und Herschaufeln von Daten. Und da ist es dann halt so, dass man, wenn man halt Ameisen ansetzt auf solche Graphen, das ist dann sehr viel lokaler als diese globalen Strategien, die halt hier die beste Kante nehmen und dann nimm die nächstbeste Kante, aber die ganz woanders ist und dann wird halt der Teil aus dem Hauptspeicher geholt. Hier die Ameisen krabbeln halt lokal über den Graphen und dann ist es so, dass diese Algorithmen, die dann eben auf Ameisenalgorithmen basieren, auf einmal von der Laufzeit her in die Größenordnung hineinkommen, wo diese hochspezialisierten nur MST-Verfahren mit hineingehen. Aber die Ameisenalgorithmen sind sehr viel einfacher zu implementieren. Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, wie, ja, man muss ja irgendwie die nächstbeste Kante, da muss man eine Queue verwalten und jetzt wieder, was packe ich in die Queue? Man muss die Kanten vorher einmal sortieren. Ja, fällt hier alles weg. Ne? Das sind alles Sachen, die hier gar nicht erst benötigt werden. So, jetzt habe ich wieder weit ausgeholt, komme jetzt aber wieder zurück, was denn die Ameisen überhaupt machen. Wir müssen jetzt eben eine ganze Reihe von Parametern und Zahlen uns anschauen. Wir haben als erstes BIT, das ist die Anzahl der Ameisen, die Anzahl der Ameisen auf Punkt i zum Zeitpunkt t. Also wir laufen natürlich wieder zeitdiskret ab, das heißt, wir haben die Ameisen irgendwo und jetzt machen alle Ameisen irgendwie einen Schritt, eine Runde, das ist wie bei den Partikeln, nicht, dass wir wieder eine Zeiteinheit verstreichen lassen und in dieser einen Zeiteinheit krabbeln die Ameisen halt über eine Kante. Ja, also das ist das, was dann wieder die Zeit ausmacht. Ja, und damit ist dann die Anzahl der Ameisen klar. Das ist dann halt die Summe aller dieser BT über alle Knoten. Nicht? Also wir haben jetzt hier diese Punkte. Die summieren wir jetzt alle auf. BI von T und ja, die Anzahl der wir zertreten keine Ameisen, es kommen keine neuen Ameisen dazu. Die Anzahl der Ameisen ist natürlich über die Zeit konstant. Und damit ihr jetzt kein Panik. Wir haben halt die Punkte 1 bis n. Also auf diesen Punkten 1 bis n, da krabbeln jetzt die Ameisen herum. So, und zwischen den Knoten sind jetzt einzelne Kanten. Und diese einzelnen Kanten, die tragen jetzt eben, ne, unsere Ameisen krabbeln ja jetzt hier über diese Kanten. Wenn die Ameise jetzt hier drüber krabbelt, hinterlässt sie auf dieser Kante ihr Pheromon. Das heißt, auf so einer Kante, Tau IJ zum Zeitpunkt T, das ist die Intensität. Intensität des Pheromons auf der Kante IJ natürlich wieder zum Zeitpunkt T. Dieses Pheromon, diese Intensität wird natürlich jetzt die anderen Ameisen beeinflussen. Da steht jetzt also so eine Ameise auf einem Punkt und da sind jetzt die einzelnen Kanten und jetzt ist hier ganz stark das Pheromon, also eine ganz, ganz große Intensität und jetzt in der Richtung über die Kante ist ganz wenig Intensität und das, was jetzt dann jetzt kommt, was kommen muss, dass die Ameise, so wie hier oben in unserem Beispiel, natürlich vorzugsweise in Richtung der größeren Intensität krabbelt. Da kommen jetzt natürlich ganz viele Sachen, die noch auch ins Tragen, auch noch ins Kalkül einbezogen werden müssen. Wenn die Ameise da schon war, wo die ganz große Intensität ist, dann sollte sie da nicht hin, also dann darf sie da nicht hingehen, weil wir haben ja hier, wir dürfen die Knoten oder die Punkte nur einmal besuchen. Also wenn eine Ameise darf nicht dahin krabbeln, wo sie schon mal war. Das müssen wir dann also ausschließen. Eine andere Sache ist, Sie erinnern sich noch an unseren Dualismus von Exploration und Exploitation. Exploitation war bei der Partikelschwammoptimierung ja da, wo schon eine gute Lösung ist. Da hofft man, dass in der Umgebung davon, und da ist ja so, dass wirklich kleine Umgebungen um die bisher beste Lösung auch tatsächlich da sind. Das ist bei so kombinatorischen Problemen ja nicht auf diese Art und Weise gegeben. Also Exploitation ist da, wo eine gute Lösung ist, hofft man, eine noch bessere Lösung zu finden. Aber auf der anderen Seite Exploration, das ist, man muss auch da mal gucken, wo man noch gar nicht gewesen ist. Und deswegen ist es halt so, dass man das nicht jetzt wie einen deterministischen Prozess machen darf. Also wenn ich jetzt hier sage, oh, hier in dieser Richtung ist die ganz starke Intensität, dann gehe ich auch da lang, also gehe in die Richtung der größten Intensität, dann schließe ich ja aus, dass ich, gut, hier ist vielleicht keine große Intensität, aber auf Dauer ist das auf einmal vielleicht doch ein besserer Weg, weil dahinter sind lauter kurze Kanten, die ich dann benutzen kann. Deswegen sollte eine Ameise nicht sagen, ich gehe in die Richtung der größten Intensität, sondern den Würfel auspacken oder eine Münze auspacken, also eine vielseitige Münze, und dann eben würfeln und dann natürlich sozusagen in die Richtung der größten Intensität verspürt sie auch einen größeren Drang zu gehen, aber die anderen Kanten, über die sie gehen darf, die sind noch nicht ausgeschlossen. Und dadurch kommt dann eben auch nochmal, genau wie bei der Partikelschwammoptimierung, so der Zufall ins Spiel. Das heißt, über welche Kante die Ameise dann weiterkrabbeln wird, das wird ausgewürfelt und die Wahrscheinlichkeiten, die werden gesteuert von dieser Intensität. Ja, dann krabbelt die Ameise halt über die Kante und hinterlässt auf der Kante zusätzlich ihr Pheromon. Da gibt es dann auch wieder mehrere Möglichkeiten, wie wir das dann steuern. Und da ja eine Zeiteinheit vergangen ist, wird dann auch über alle Kanten etwas von dem Pheromon, wie es hier oben steht, verwittern. Das heißt, die Ameisen krabbeln über die Kanten, geben selbst was dazu, aber weil ja auch Zeit vergeht, ist es so, dass auch wieder Pheromonintensität geringer wird. Also, jetzt ist die Ameise an einem Knoten, guckt alle Kanten durch, packt den Würfel aus, entscheidet sich für diese Kante und krabbelt jetzt über diese Kante, hinterlässt selbst ihr Pheromon auf der Kante, aber über alle Kanten ist jetzt auch, da fegt ein kleiner Wind drüber und der Wind pustet auch ein bisschen im Prozentsatz des vorhandenen Pheromons auch wieder weg. Und das ist das, was das ganze Verfahren ausmacht. Die Ameisen laufen, sie dürfen sich, anders als echte Ameisen, die nicht nur dürfen, sie müssen sich sogar merken, wo sie schon waren. Die Ameisen, die wir haben, haben Würfel, krabbeln über die Kanten, hinterlassen ihre Pheromone und das Ganze läuft wieder in so Iterationen. Das ist dann wieder ganz ähnlich wie bei der Partikelschwarmoptimierung. So, also wenn das jetzt hier die Intensität ist, dann, wenn das jetzt die Intensität zum Zeitpunkt T ist, was ist dann über diese Kante, also das, was ich gerade alles schon erzählt habe, was ist denn dann die Intensität der Kante zum Zeitpunkt T plus 1? Ja, und ich habe die Abkürzung nämlich ausgedacht, da kommen nämlich jetzt wieder griechische Buchstaben. Das, was man dann hier macht, ist ein Rho. Das ist dann also die Verdunstung. Also das ist dann der Verdunstungsfaktor. Also das ist jetzt das, was auf der Kante drauf ist. Was ich gerade gesagt habe, ne, da kommt so ein leichter Wind und dieser Wind, der pustet ein bisschen von den vorhandenen Pheromonen dann weg. Also das ist die Verdunstung oder Verwitterung, wie ich es da oben genannt hatte. Aber es kommt natürlich jetzt eben auch was dazu und das, was dazu kommt, ist das, was zwischen den Zeitpunkten T und T plus 1 mit dazukommt, müssen wir gleich natürlich noch spezifizieren, was dieses Delta Tau J ist. Was man hier häufig findet oder manchmal findet, also Sie werden sehen, wir haben so viele Stellschrauben, dass man beinahe schon gar nicht mehr den Algorithmus sieht vor lauter Stellschrauben. Nicht? So viele Stellschrauben hatten wir bei der Partikelschwarmoptimierung nicht. Da hatten wir ja diese Parameter, wenn Sie sich noch erinnern, nicht? Und hatten dann gesehen, wie man die Parameter wählt, dass man überhaupt eine Konvergenz erzwingt. Hier ist es so, dass man eben auch extrem viele Parameter hat. Also das ist natürlich dann schon einer. Ne? Das ist jetzt, wenn Sie das implementieren, nicht? Dann können Sie ein bisschen rumprockeln und dann sagen, ja, der Parameter 0,5 an der Stelle, also das würde halt heißen, dass die Hälfte davon verwittert, oder 0,1, dann würde halt nur 10% davon verwittern, oder 1, ne? Das ist, ich ignoriere alles, was da drauf ist. Also weg damit. Also das ist ein Parameter, den Sie beim Implementieren wählen. Und dann probieren Sie halt ein bisschen rum und dann stellt sich halt für dieses Problem, das Sie dann da haben, folgende Parameterwahl als Bestes heraus. Also es gibt nicht den Parameter und es gibt auch nicht so schöne Kochrezepte, wie wir es bei der Partikelschwarmoptimierung gesehen haben, um Konvergenz zu erzwingen. Wir wissen ja gar nicht, wo konvergiert, aber wir haben wenigstens Konvergenz erzwungen. Da gibt es noch nicht mal so Kochrezepte für. Also das ist, sagen wir, Sie probieren ein bisschen rum und kommen dann so, ja, Rho gleich Pi mal Daumen oder so. Ne? Das ist an der Stelle etwas, was da ist. Und naja, das, was man dann häufig macht, ist, wenn das schon ein Anteil ist, ne, warum dann das hier voll in Betracht ziehen? Denn hier sind ja die Ameisen auch unterwegs. Deswegen sieht man dann häufig, dass man hier noch ein 1 minus Rho hinmacht. Das muss aber nicht sein. Also das ist möglich, aber das muss auch nicht sein. Das ist wieder eine Möglichkeit, wo Sie dann ein bisschen rumprobieren. Sie könnten da auch was ganz anderes machen. Also es muss nicht Rho und 1 minus Rho sein. Also Sie sehen dann halt, beides zusammen ist halt 1. Ne? Das heißt, so würde sich dann halt die neue Intensität zusammensetzen. Aber wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, aber das muss nicht sein. So, jetzt müssen wir natürlich uns anschauen, was das ist das, was verwittert und das ist jetzt das, was an Intensität vom Pheromon hinzukommt. Nicht? Da, wenn eine Ameise drüber krabbelt, kommt nur von dieser einen Ameise Pheromon hinzu. Wenn 20 Ameisen drüber krabbeln, kommt von allen 20 Ameisen Pheromon hinzu. Nicht? Das muss jetzt hier an dieser Stelle spezifiziert werden, also Delta Tau IJ zwischen Zeitpunkt T und T plus 1 ist dann für alle Ameisen, die Ameisen die heißen K gleich 1 bis Groß A, das ist unser Groß A von da oben, diese Ameisen, die, das sieht jetzt auch erstmal wieder merkwürdig aus. Also die Pheromon, also die Änderung der Pheromonintensität haben wir jetzt runtergebrochen auf die einzelnen Ameisen. Also das ist hier jetzt der Name einer Ameise. Ich weiß nicht, bei der Biene Maya, die Ameisen hatten im Fernsehen ja auch immer Namen. Ne? Also die sind das. Nicht? Und für jede Ameise gibt es jetzt so ein Tau-IJ. Und dieses Tau-IJ, das ist jetzt dann schon wieder etwas, was wir nochmal spezifizieren müssen. Ja, aber das ist wie jetzt wie in der Feuerzangenbowle, kommt gleich. Nicht? Das ist also das, was sich durch die eine Ameise ändert. Nicht? Ameise K krabbelt über die Kante IJ und führt jetzt eine Änderung der Intensität durch. Wir summieren, also nicht irgendwie multiplizieren, sondern wir summieren jetzt über alle diese Ameisen auf. Und hier gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Deswegen kommt das gleich. Die Möglichkeit ist, die Ameise hat jetzt immer für einen Zeitschritt hat sie irgendwie einen, so eine Fiole, wo jetzt ihr Pheromon drin ist. Und naja, eben, das ist jetzt eine feste Menge und wenn das eine lange Kante ist, dann versprüht ihr Pheromon, eine Einheit Pheromon auf der Kante. Das ist dann halt, dass etwas sehr Dünnes dazukommt. Also eine Einheit versprüht über die lange Kante. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist eben, dass die Ameise bei der langen Kante immer einen Schritt macht und in diesem einen Schritt die gleiche Menge und nochmal einen Schritt und nochmal wieder diese Menge. Das heißt, dann ist auf der langen Kante ganz viel Pheromon verteilt worden. Also entweder sozusagen eine Einheit gleichmäßig über die Kante verteilen oder sozusagen für jede Einheit der Kante auch eine Einheit Pheromon. Also solche Möglichkeiten gibt es jetzt wieder. Und das werden wir, deswegen kommt gleich, diese Möglichkeiten werden wir gleich dann spezifizieren. So, aber das ist jetzt das, was alles da ist. Das ist ja jetzt die Entscheidung, dass die Ameise, und das Triviale habe ich vergessen zu sagen, und wenn die Ameise K nicht über die Kante IJ geht, ist natürlich die Pheromonänderung durch Ameise K 0. Also das ist, wer nicht danach geht, der versprüht da auch nichts. Gut, aber da kommen wir gleich zu. Jetzt müssen wir natürlich sagen, die Ameise muss ja sich jetzt entscheiden, über welche Kante sie geht. Nicht? Und das ist jetzt das, dass wir das mit Hilfe einer Wahrscheinlichkeit machen. Und diese Wahrscheinlichkeit, die Ameisen haben einen guten Taschenrechner, das rechnen die Ameisen für sich selbst aus. Also bevor sie würfeln, rechnen sie sogar die Wahrscheinlichkeiten, die auf dem Würfel, mit welcher Wahrscheinlichkeit was auf dem Würfel kommt, für sich selbst aus. So, also die Wahrscheinlichkeit, also Sie brauchen es nicht wegzuwischen, ich brauche nur ein bisschen Platz nach oben, weil es eine Fallunterscheidung enthält. So, also die Wahrscheinlichkeit einer einzelnen Kante IJ zum Zeitpunkt T, die berechnet sich jetzt halt folgendermaßen. Also, sozusagen der einfachste Ansatz ist, das hier ist jetzt ein Punkt und hier sind jetzt die Kanten zu allen Knoten, zu allen Punkten des Graphen. So, und hier auf diesen Kanten sind jetzt die Intensitäten und das hier ist jetzt der Knoten I. Das ist der Knoten J und wir sind jetzt daran interessiert, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir über diese Kante gehen. So, und das, was wir jetzt machen, ja, oder wie würden Sie es machen? Das ist wirklich eine Frage, die ich Ihnen geben kann. Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt eine Ameise, Sie, also ist immer noch I, Sie sind jetzt hier diese Ameise und Sie sollen jetzt würfeln, über welche Kante Sie gehen. Wie würden Sie es machen? Ist nicht schwierig, keine gemeine Frage, ja?
Die Wahrscheinlichkeit einfach auf die Körperlinie setzen. Das ist eine quantische Vielfalt ohne Art ist wahrscheinlich daran.
Also, ja, also was würden Sie jetzt an dieser Stelle machen?
Einfach alle Kanten mit dem Pheromongewicht.
Ja, aber diese Gewichte, wie würden Sie das jetzt konkret hinschreiben? Also, ne, wir haben ja jetzt hier unser Tau IJ. Nee, Tau IJ, das T lasse ich mal weg, weil wir haben nur den Zeitpunkt T. Hier haben wir jetzt Tau IJ, hier, ja, wie gesagt, das ist I, hier ist jetzt ein anderer J', dann ist hier Tau IJ' und so weiter.
Ja? So, ich würde das hergeben, würde jeder Kante irgendwie so einen konstanten Offset geben, dass jede ein bisschen drankommen kann und dann zusätzlich die Pheromone draufhalten, das für jede der Ausgangskante machen, alle Ausgangskanten zusammenzählen und dann quasi die einzelnen, das ausgerechnete Gewicht für jede Kante durch das Gesamtwahrscheinlichkeitsding.
Ja, also wieder. Lassen wir erstmal das Ganze sozusagen ein bisschen Massiergeraffel weg. Das, was halt ist, ist, wir summieren über alle Kanten auf. Das ist also sozusagen 100%. 100% ist die Summe aller Kanten. Und ja, das ist eben ein Teil von dieser Summe. Das heißt, wir das dividiert durch die Gesamtsumme. Summiert über alle ist das halt 1. Und naja, dann ist das eben eine Wahrscheinlichkeit, dass ich hier lang gehe. Nicht? Also wenn die Hälfte aller Pheromone hier ist, also ich summiere über alles auf, wenn die Hälfte davon über alles hier ist, habe ich hier halt eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass ich hier lang gehe. Nicht? Das Aufsummieren und eben diese einzelne Kante ist halt dieser Quotient. Und das ist schon irgendwie dann für diese Wahrscheinlichkeit alles. Was, ich habe es vorhin schon mal gesagt, was habe ich jetzt nicht in die Betrachtung einbezogen? Ja?
Der Zufall.
Das ist ja der Zufall, also das steuert den Zufall. Also das ist noch nicht, dass wir gegangen sind, sondern das ist jetzt nur eine Wahrscheinlichkeit, dass wir in diese Richtung gehen. Nachdem diese PIJs ausgerechnet worden sind, nachdem wir das gemacht haben, dann würfeln wir und dann kommt der Zufall auch ins Spiel.
Ja?
Gut. Genau, wollten Sie es auch sagen? Genau, wir haben jetzt, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, da wo wir waren, das ist noch nicht in diese Betrachtung einbezogen worden. Wenn ich schon bei J war, dann kann die Wahrscheinlichkeit so groß sein, wie sie will. Also hier das, die Intensität, und wenn die riesig ist, im Verhältnis zur Gesamtintensität, wir dürfen nicht wieder zu J zurück, ja, weil das ist halt verboten. Deswegen muss das halt auch nochmal in diese Berechnung einbezogen werden. Das heißt, unsere Ameisen haben tatsächlich eine individuelle Wahrscheinlichkeit für diese Kante. Also für jede Ameise ist das anders. Eine Ameise, die schon hier gewesen ist, bei J, für die ist diese Wahrscheinlichkeit, da lang zu gehen, null. Wenn die Ameise da noch nicht war, dann sollte eine Wahrscheinlichkeit, die von null verschieden ist, herauskommen. So, aber dafür muss die Ameise, ich habe ja gesagt, wir haben Ameisen, die können sich tatsächlich in echt Dinge merken. Die Ameisen haben eine, die schleppen eine Liste mit sich herum. Naja, wir implementieren das ja, da haben wir zum Glück keine echten Ameisen. Sonst müssten wir noch einen Antrag stellen, ne, so auf Tierversuche und so. Ja, ich glaube, bei Ameisen brauchen wir das nicht. Aber trotzdem, ne, also die Ameisen, die haben so eine Tabuliste mit dabei, beziehungsweise eine Allowed-Liste. Wo darf ich denn überhaupt noch hin? Nicht? Also es gibt halt die Liste. Allowed von K, das ist die Liste der Punkte, wo K noch nicht war. Also das haben wir als Liste und nur über die wird jetzt summiert und warten Sie vielleicht einen Moment noch beim Mitschreiben, denn das wird auch eine etwas erstaunliche Formel dann wären, also erstaunlich vielleicht nicht, aber auch wieder viel über die Sachen, die wir da, was wir dann noch an zusätzlichen Parametern wieder reinpacken. So, also, nicht, wir nehmen jetzt von den Kanten, ne, nochmal, ne, unsere Ameise ist jetzt an dieser Stelle und von allen Kanten, die ausgehen, nimmt sie natürlich nur die Kanten zu Knoten, wo sie noch hin darf. Ne? Die Ameise war hier schon, deswegen spielt diese Kante auch da nicht mit. Also nur Ziele, es werden nur Ziele genommen, wo die Ameise K noch nicht war. Über diese Ziele summieren wir die Intensitäten auf. Das ist unsere 1, das ist 100%. Und ja, dieses Tau i j, ja, wenn es hier drin auftaucht, ja, ist es, also wir werden es dann einfach hier, das sollte dann auch hier unten auftauchen. Und wie gesagt, wenn das jetzt hier die Hälfte von dieser Summe sogar ist, dann ist das hier 1,5. Und wenn es irgendwie nichts ist, also so praktisch nichts, dann ist das halt auch ein, ja, ist das auch nichts. Ne? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da lang gehen, ist beim Würfeln noch sehr klein. So, und das passiert jetzt eben an dieser Stelle, ja, falls J aus laut K ist. Nicht? Also falls die Ameise K, die an der Stelle I ist, überhaupt noch zu J gehen darf, nicht? Also da, falls sie das noch darf, dann wird das als Wahrscheinlichkeit genommen. Ja, und ich habe ja extra gesagt, lassen Sie sich hier ein bisschen Platz. So, jetzt kommt wieder der ganze Apparat an, wie soll ich sagen, Besonderheiten, dass man, das ist wie bei der Partikelschwarmoptimierung, wir hatten da diesen Kern, wenn Sie sich an also den Kern des Algorithmus, wenn Sie sich an diese Pfeile erinnern, diese Vektoren mit dem Zug in die Richtung und in die Richtung, und dann wurden die drei Vektoren addiert. So, sowas Ähnliches ist jetzt hier auch, das hier ist das Herz des Algorithmus, und wenn man das dann implementiert, dann versucht man es nochmal wieder zu tunen. Das hat dann bei der Partikelschwarmoptimierung zu diesen Parametern geführt und dass man da rumwürfelt und was weiß ich nicht alles. Und sowas ist jetzt hier auch. Nämlich das, was jetzt kommt, ist, um sowas zu gewichten. Das sind jetzt einfach wieder Sachen, dass man da rumspielt. Es gibt einfach einen Parameter Alpha, den man jetzt hier noch dran setzt. Also Alpha gleich 1 ist halt das, was ich hier hatte. Da kann man jetzt eben auch wieder gewichten, wie stark so etwas ins Kalkül eingeht. Wenn ich das auf 1,5 setze, dann wird hier gewurzelt. Wenn ich es auf 3 setze, dann wird es irgendwie sehr stark gewichtet. Das heißt, da macht man einfach noch so ein Alpha hin. Das ist so wie unsere Parameter A, B, C, D bei der Partikelschwarmoptimierung. So hat man an der Stelle nochmal Alphas. Die werden zum Glück meistens auf 1 gesetzt, aber es gibt halt Probleme, wo man dann, wenn man mit dem Alpha gleich 7, 8 rechnet, kriegt man bessere Ergebnisse. Ich habe ja gesagt, das sind Heuristiken. Insbesondere bei allgemeinen Problemen hat man da keine Hilfe, wie man diese Parameter wählt. Man probiert ein bisschen rum, das ist ein sehr wissenschaftlicher Ansatz, man probiert ein bisschen rum und dann findet man auf diese Art und Weise dann tatsächlich bessere Ergebnisse. Manchmal. Also das ist halt wirklich, so Leute mit Erfahrung, die wissen, ich probiere es mal damit. Aber das ist halt nichts, was jetzt wirklich sozusagen berechnet wird. So, was jetzt aber sehr, sehr wohl berechnet wird, und das ist jetzt ein griechisches Eta. Ich habe ja gesagt, ich habe mir das nicht ausgedacht, ein Rho, ein Eta, Alpha, da konnte jemand ziemlich gut Griechisch. Und ein Beta. Das heißt, man gewichtet das nochmal mit so einem Eta. Damit da immer 1 rauskommt, muss man das, was ich oben gemacht habe, unten natürlich auch nochmal machen. Also dieser Faktor, der wird dann da unten auch nochmal an die einzelnen Summanden dran multipliziert. Und dieses Eta, IJ, ist die sogenannte Sichtbarkeit. Da kann man jetzt wieder Kanten ausblenden oder besonders betonen. Die wird zum Beispiel ganz häufig auf die wird oft auf 1 durch dj gesetzt. Dj ist dann der Abstand von i nach j. Also dj ist der Abstand von i nach j. Also oft setzt man dieses Eta ij auf diesen Wert. Nicht? Dann, dadurch werden lange Kanten, nicht? Wir wollen ja eine kurze Rundreise haben. Na, wenn ich jetzt dieses Eta ij auf 1 durch die Länge der Kante setze, werden lange Kanten sozusagen benachteiligt. Nicht? Weil wir wollen keine langen Kanten in unserer Rundreise. Sie werden benachteiligt, aber nicht ausgeschlossen. Weil natürlich, wenn irgendwie die Rundreise irgendwie ja, lauter kurze Kanten produziert hat, jetzt ist unsere Ameise nur noch einen Knoten vom Ziel entfernt, tja, dann kann die Kante so lang sein, wie sie will, wir müssen sie benutzen. Ne? Da führt dann kein Weg dran vorbei. Na, vorher konnten wir eben durch diese Sichtbarkeit ist eben, konnten wir die lange Kante benachteiligen. Ja, aber benachteiligen heißt halt, im letzten Fall, wenn nur noch eine Kante da ist, ist die Wahrscheinlichkeit dann tatsächlich auch 1, dass wir diese Kante entlang gehen. Also das ist, falls j in laut ist und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich 0 im Sonstfall. So, das ist also das, was wir, wenn wir jetzt so mittendrin sind, ne, Ameise ist jetzt am Knoten i, sucht sich jetzt unter allen Kanten, die da sind, die Kante, erstmal alle Kanten raus, die zu Knoten führen, wo die Ameise noch nicht war. Da werden jetzt dann die Pheromone schlau, aber nur heuristisch gewichtet aufsummiert. Und naja, dann eben der relative Anteil an dieser Summe. In der Richtung ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach dahin gehe. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach dahin gehe, ist dann der relative Anteil der Intensität zur Gesamtintensität der erlaubten Ziele. So, das ist also die Wahrscheinlichkeit, in welche Richtung unsere Ameise geht. So, und um das Ganze jetzt nochmal auch zusammenzufassen, was jetzt hier unsere künstlichen Ameisen haben. Unsere künstlichen Ameisen, die künstlichen Ameisen haben ein Gedächtnis. Nicht, also das Gedächtnis, das ist diese Laut-K-Liste. Sie wissen, wo sie schon waren. Also natürlich, irgendwie merken die sich auch den ganzen Weg, wo sie waren. Das ist ja das, was hinterher sozusagen auch ausgegeben wird. Also die haben ein Gedächtnis. Die sind nicht blind. Und sie arbeiten zeitdiskret. Die laufen also nicht wild durcheinander und während eine Ameise am Knoten ist, ist eine andere Ameise irgendwo so mitten auf der Kante, sondern alle Ameisen sitzen auf Knoten, dann läuft ein Zeitschritt ab und dann krabbeln alle Kanten und wenn der Zeitschritt zu Ende ist, haben sie, das haben wir noch nicht spezifiziert, kommt gleich, dann haben sie ihr Pheromon versprüht auf der Kante, die sie benutzt haben, aber wenn der Zeitschritt zu Ende ist, sind sie wieder auf einem Punkt. Nicht? Also das ist wie unsere Ameisenarbeit. Ne? Also die haben Gedächtnis, sind nicht blind, ne? Die können gucken, da und da, und die arbeiten zeitdiskret. Nicht? Künstliche Ameisen. So, jetzt müssen wir uns dem Delta da oben zuwenden, also alles richtig. Sorry, nicht schlagen, aber Sie haben sicher alle hier noch einen Platz, da kommt natürlich ein Delta hin. Die Gesamtänderung sind die Einzeländerung. So, also das ist jetzt das, was wir spezifizieren müssen. Wir haben jetzt irgendwie fast alles zusammen. Wir haben jetzt diese Wahrscheinlichkeiten, die Ameisen krabbeln, wie ändert sich die Intensität so auf hohem Level. Jetzt müssen wir nur wieder ganz lokal gucken, was passiert mit einer Ameise. Wir haben jetzt eine Ameise zugeordnet, diese Wahrscheinlichkeit. Sie würfelt jetzt tatsächlich aus, über welche Kante sie krabbelt. Und wenn sie das gemacht hat, dann krabbelt sie. Und jetzt ist das, was übrig bleibt oder geblieben ist, wir müssen natürlich auch noch den groben Algorithmus drumherum schreiben, aber das, was jetzt übrig geblieben ist, ist, wie ändert die Ameise jetzt die Intensität auf der, also was addiert sie auf die, an Pheromonen auf diese Kante drauf. Und das ist jetzt das, was wir im nächsten Schritt uns anschauen werden. So, und die erste Variante ist das, was die Ameise über die Kante IJ versprüht. Zwischen Zeit t und t plus 1. Das ist eine Zahl Q1. Für Quantity ist also einfach nur eine Menge. Und das passiert, wenn die Ameise K geht von I nach J zwischen Zeitpunkt T und T plus 1. Und andernfalls vergibt sie halt nichts. Ja, und wenn Sie halt in Aufsätze gucken, diese Art, ne, die Ameise geht von I nach J und versprüht die Menge Q1 auf der Kante, das nennt man End Density. Also wenn man sagt, die Ameise, dieser Ameisenalgorithmus arbeitet nach dem End-Density-Ansatz, dann ist das, was in der Intensität passiert, dass halt über die Kante die Menge Q1 verstreut wird. Also über die Gesamtkante wird Q1 gegeben. Ja?
Das ist jetzt der Fall, wo die Menge in den
Das ist jetzt der nächste Fall.
Okay.
So, dann das nächste ist dann End Quantity, da ist dann, was man versprüht, das ist dann die Menge Q2, das ist einfach nur, also die, nicht eine Menge im mathematischen Sinn, sondern als Zahl, die man dann halt versprüht, das ist dann Q2 dividiert durch DIJ. Wieder eben, dass die Ameise K geht von I nach J zwischen T und T plus 1, 0 sonst. So, und das, was jetzt hier natürlich passiert, ist, dass kürzere Kanten bevorzugt werden. Ja, also hier, also erstmal den Namen, ja, also dieser Ansatz, der heißt dann End Quantity. Und hier werden jetzt kürzere Kanten Kürzere Kanten werden jetzt hier bevorzugt. Und jetzt sehen Sie, jetzt kann man dieses Eta-IJ wieder benutzen, um das ein bisschen auszugleichen oder um es noch mehr zu verstärken. Also da hat dieser algorithmische Ansatz wieder ganz viele Möglichkeiten. Ja?
Ja, aber es ist doch jetzt vollkommen identisch, wenn ich jetzt Eta auf 1 setze und das 2 nehme, oder Eta auf 1 durch DIJ und das
2, oder? Dann gehen diese Verfahren ineinander über. Ja, also was man manchmal, also wenn ich beides mache, dann habe ich hier DIJ zum Quadrat. Ne? Also ne, dann verstärkt man das noch mehr. Nicht? Wenn du eine lange Kante hast und hier dann Quadrat hast, dann werden die langen Kanten noch stärker nicht gewünscht. Aber du kannst eben auch das Eta weglassen und dann hast du an der Stelle aber eben trotzdem das lange Kanten nicht bevorzugt werden. Wie gesagt, diese Verfahren gehen irgendwo ineinander über. Aber wenn man das jetzt sozusagen mit beides benutzt, dann verstärkt man nochmal. Also das ist nicht das Verfahren und das Verfahren, sondern das sind zwei Ansätze, die sich an einer Stelle auch treffen können. Das ist nicht verboten, dass sie das machen. Klar? So, also das sind jetzt zwei Möglichkeiten, wie man das jetzt hier steuert. Und das, was insgesamt ist, nochmal, unsere künstlichen Arbeiten haben Gedächtnis. Ne? Die haben nicht nur diese Lautliste, sondern die merken sich auch die Tour. Also jede Ameise berechnet für sich eine mögliche Lösung, was eben beim TSP so eine Tour ist, so eine Rundreise. So, was passiert jetzt da? Insgesamt, ne, also die Ameise läuft, ja, wir setzen die Ameisen irgendwo aus. Wir setzen die Ameisen irgendwo aus. Ne, zu Beginn haben wir ja keine Pheromone auf den Kanten. Irgendwie ist dann so, dass wenn überall ein Null gefunden wird, ja, dann haben wir nochmal so einen Schwellwert, der sagt, dann nimm eine von allen Kanten, die ja erlaubt sind. Nicht? Also ist sozusagen 0 durch 0 wird in dem Fall als 1 gesetzt. Alle Kanten als 1. Nein, wir müssen da irgendwie dann würfeln. Wir können dann sagen, alle Kanten gleich wahrscheinlich. Also da gibt es jetzt irgendwie keine Sachen, die man da machen kann. Also die Ameisen fangen jetzt an zu krabbeln. Erste Runde, zweite Runde und so weiter. Das, was jetzt natürlich passiert ist, jede Ameise fängt an ihrem Startknoten an. Ne? Wir setzen die also auch wirklich zufällig irgendwo aus. Nicht so wie oben im Nest alle Ameisen am gleichen Ort, sondern die Ameisen, ne, die werden halt hingeflogen, ausgesetzt und dann lauf. Nicht? Und dann müssen die Ameisen halt eine Rundreise finden. Ne? Also sie starten mit dem Startknoten, dann haben sie 2 Knoten, 3 Knoten, 4 Knoten und irgendwann mal nach N Runden hat jede Ameise eine Tour. Das kann ja gar kein gutes Verfahren sein, wenn jede Ameise nur eine Rundreise sich anschaut. Also jede Ameise würfelt eine Rundreise aus. Wir können dann halt sagen, wir geben jetzt die beste aus und fertig. Ja, das ist aber irgendwie ein Verfahren, es ist zwar schnell, wir machen N Schritte. Jede Ameise bewegt sich ja halt zu einem noch nicht besuchten Knoten, gesteuert hier durch die Pheromone. Sie stößt dann irgendwann mal auf Kanten, wo andere auch schon waren, und folgt dann denen mit unseren Wahrscheinlichkeiten. Aber so richtig ist das noch kein gutes Verfahren. Deswegen können wir uns gleich noch ausdenken, was denn passiert, wenn man eine Rundreise gefunden hat. Dann sagt man vielleicht, so wird es dann auch sein, dann fangen wir mit nochmal von vorne an, aber wir merken uns einiges von dem, was vorher gewesen ist. Wir berechnen noch eine Rundreise unter Einbeziehung der Ergebnisse, die wir schon hatten. Und dann kann man eben auch nicht nur einmal iterieren, sondern dann kann man wieder ganz viele Iterationen machen. Also, das, was man dann sagt, ist, wir haben so eine Ameisenkolonie, nicht? Die Ameisenkolonie, die arbeitet jetzt, und wir haben nochmal einen Schwellwert, der wieder ein Parameter ist. Wir haben so einen Schwellwert Q, und mit dem, den haben wir, und dieser Schwellwert, der steuert jetzt auch erstmal so ein bisschen das, was ich vorhin schon mal gesagt hatte. Bei der Partikelschwarmoptimierung hatten wir ja auch die Exploration. Und auch hier ist die Exploration jetzt verstärkt durch diesen Schwellwert. Das, was wir jetzt hier gemacht haben, das ist jetzt wieder, das ist sozusagen Ameisenalgorithmus pur. Also insbesondere, wenn Sie Alpha, Beta und Eta hier überall weglassen, dann haben Sie Ameisenalgorithmus pur, wie so eine Kante sagt, komm, hier, lauf über mich. So, die Exploration ist jetzt natürlich etwas, wenn Sie sich hier an unser Bildchen erinnern, das hier war jetzt eben auch so eine Exploration, selbst wenn schon hier ein ganz starker Weg ausgeprägt ist, der kann ja trotzdem, also niemand garantiert uns, dass der Weg trotzdem besonders kurz ist, hier kann sich jetzt auf einmal ein ganz langer Weg herausgestellt haben, und hier unten ist jetzt hier Star Trek-mäßig ein Transporter, also wenn die Ameise jetzt diesen Weg, langen Weg hier gefunden hat, dann wird es nach da gebeamt. Also nach einiger Zeit würden wir erst einen langen Weg gehen und dann auf einmal die schnelle Abkürzung finden. Obwohl der andere Weg schon ausgeprägt ist. Das heißt, hier wird jetzt eine Exploration gut sein, die uns erlaubt, hin und wieder kommt auch mal eine Ameise hier hin. Das ist also das, was wir sozusagen natürlich auch noch brauchen. Das war bei der Partikelschwammoptimierung ja auch. Die Exploration sollte halt irgendwie zu Beginn jedenfalls auch ganz stark sein, damit man überall mal vorbeigeschaut hat. Und sowas ist jetzt hier auch. Das ist mit diesem Schwellwert. Diese Wahrscheinlichkeit, die benutzen wir nur, wenn wir vorher mal, wir würfeln erst, werden wir diese Wahrscheinlichkeit überhaupt benutzen oder machen wir was anderes. Und dazu benutzt man den Schwellwert und sagt, ich würfle jetzt, und wenn ich unter dem Schwellwert bin, dann gehe ich irgendwie so ganz gierig in die kürzeste Kante, die noch frei ist. Also nicht irgendwie Pheromone benutzen, sondern dann gehe ich mal, ich gehe einfach mal hier jetzt lang. Oder die längste Kante, was immer Sie wollen an der Stelle. Und nur wenn Sie was gewürfelt haben, was oberhalb von diesem Q ist, dann wenden Sie das Verfahren von da drüben an. Also, die Ameise K auf Punkt I, die würfelt. Die würfelt halt eine Zahl RND. Wie gesagt, Sie müssen natürlich dann von sich aus aufpassen, dass RND irgendwie zu Q passt. Also Q ist dann aus irgendeinem Intervall, und dann aus diesem Intervall würfeln Sie eine Zahl. Und jetzt, wenn es größer ist als Q, if RND größer als Q, dann benutze PIJK T plus 1 zum Punktwechsel. Also das, was da drüben steht, das wenden wir jetzt an. Dann rechnen wir das aus und würfeln aus, über welche Kante wir gehen. Ja, und wenn es kleiner gleich Q ist, Nicht? Dann können wir, also das ist jetzt wieder auch nur eine der vielen Möglichkeiten, dann nehmen wir dann tatsächlich den Knoten, der die stärkste Intensität hat. Das ist das, was ich jetzt hingeschrieben habe. Sie können hier auch was anderes, also Sie können auch gleich nehmen, den längsten noch freien, den kürzesten noch freien, also irgendwas an dieser Stelle. Ja, das ist jetzt eben hier sozusagen wieder für den Explorationseffekt. Nicht also argmax, die Abkürzung heißt einfach nur, nimm das U, das das hier maximiert. Das Argument, das diesen Ausdruck maximiert. Also nimm das U, das diesen Wert hier maximal macht. Und ich habe Ihnen jetzt hier nochmal was unterdrückt, weil die Experten machen hier noch einen Parameter, der heißt dann nü. Der wird dann auch da nochmal dran multipliziert. Also Sie sehen immer, man macht so eine Idee und dann vielleicht maskiere ich es oder nicht, und dann wird noch wieder was dran multipliziert. Ne? Was hätten wir denn alles? Wir hätten dann Rho und Eta und Alpha, Beta, und hier hätten wir dann noch ein Nü. Ja, deswegen, ich unterdrücke mal das Nü mit Nü und Not. Nee, also an dieser Stelle könnten Sie jetzt noch mal was hinmachen, oder Sie könnten sich sowieso hier auch noch was ganz anderes ausdenken. Das Ganze ist eben dazu da, um den Explorationseffekt zu unterstützen. Also nochmal, es ist einem klar, was argmax heißt, es ist nichts Gemeines, sondern das heißt, das anders hinzuschreiben wäre halt irgendwie so ein langer Ausdruck geworden. Das ist also über alle Erlaubten derjenige, der diesen Ausdruck hier maximal macht. Das Argument, das diesen Ausdruck maximiert. Das x, für das etwas maximal wird. So, das Problem ist, damit haben wir jetzt noch nichts. Gibt es noch Fragen? Gibt es noch Fragen? Das ist ein U. Das ist einfach nur ausnahmsweise ein ganz normaler lateinischer Buchstabe. Das ist nur ein U. Ein Knoten. Also es ist ein Knoten aus, also unsere Ameise, die ist auf Punkt I, und das sind alle Knoten, zu denen die Ameise noch gehen muss. Das sind die, die noch da sind, da war die Ameise noch nicht. Sie können auch J hinschreiben. Gut, also es ist jetzt zum Glück das Gleiche. Weil wir das da drüben schon UJ genannt hatten. Es ist das Gleiche, ja, sicher. Also da war nichts Bösartiges bei gedacht. Alex?
Warum ist das jetzt auf Exploration? Explorer ist ja, dass der ganze Suchraum normal so ist. Aber hier meine ich doch eher,
nein, also das wird, ich weiß nicht warum, also das wird wieder von den Ameisenleuten sehr gerne genommen, dass die das Max machen. Genauso gut kann ich jetzt hier Min hinschreiben, nicht, dass man dann eben mal doch den schlechtesten nimmt. Ne, so eine kicke Ameise, die geht jetzt mal, oh, alle sagen hier schlecht, ich gehe trotzdem mal hier lang. Nicht? Und das, was, wie gesagt, die Ameisenleute, also der Dorigo, das ist ja auch so ein ganz starker Ameisenvertreter, ne? Also der sagt, das ist das einzig Wahre zum Optimieren, PSO ist Mist. Ne? Also echt, das sagt er. Ich bin ein bisschen anderer Meinung als PSO-Mensch, ne? Aber wie gesagt, hier an dieser Stelle gibt es eben einen ganzen Zoo an Möglichkeiten, ne? Mit dem Max und dem Min und Kantenlänge auf einmal, also gar nichts mit Intensität und so. Also, ne, das ist einfach nur das, dass man mal was anderes probiert. Nicht, das ist das, was dahinter steckt. Sie hat noch eine Frage?
Ich wollte noch was zu dem Beispiel sagen, was Sie gesagt haben, es wird gern genommen. Es ist doch aber eigentlich so, wenn auf einer Kante zufällig keine Chromosomen mehr drauf sind und sie nicht die kürzeste Kante ist, wird sie nie wieder genommen mit dem Verfahren.
Ja, Das ist ja nur eine Heuristik, ne? Warum nicht? Also, wie gesagt, wenn Sie da Min nehmen, dann ist es natürlich auch wieder mit dabei. Also, da gibt es viele Möglichkeiten, dann sagen Sie, oh Mist, und dann probieren Sie es auch mal mit dem Argmin an der Stelle. Also, wie gesagt, das sind Heuristiken. Ne? Da an diesen Stellen haben Sie dann eben auch die ganzen Freiheiten, das an der Stelle anzupassen. Wie gesagt, das wahre Verfahren ist halt das hier. Ne? Also, diese Steuerung und dann hier mit diesen Gewichten, das präsentiere ich halt sozusagen leider nur, weil wenn man das macht, werden die Ergebnisse, die mir ausgespuckt werden, auch besser. Aber die eigentliche Maschine ist, die eigentliche Maschinerie, die dahinter steckt, das ist genau dieser Quotient hier. Ne, dass man dann wieder Pheromon verteilt und dann kommt wieder dieser Quotient. Also das ist das, was sozusagen im Kern des Algorithmus ist, wie bei der Partikelschwarmoptimierung. Unsere zwei Pfeile und die Geschwindigkeit, die drei werden addiert und geben den neuen Punkt aus. Das ist wieder die Maschine. Und dann kommen die ganzen Parameter, die das Ganze dann etwas undurchschaubarer machen, aber bei den Implementierungen dann zu besseren Ergebnissen führen. Wie gesagt, wir werden auch die Ameisen dann in einer späteren Übung nochmal dann auch uns anschauen. Ich meine, Sie sehen, das ist auch nicht groß rumprogrammieren. Das ist immer der Vorteil von diesen Heuristiken. Man kann sie immer vergleichsweise einfach implementieren.
Ja? Sehe ich das jetzt richtig, dass wir keinen Unterschied machen zwischen den Duftstoffen auf der Kante IJ und der Kante JI?
Die Kanten sind symmetrisch. Das ist so eine symmetrische TSP, das wir uns hier angeschaut haben. Sie könnten natürlich, also wenn Sie sagen, ich habe ein asymmetrisches Problem, dann können Sie natürlich auch entsprechend für jede Richtung eigenes Pheromon machen. Das ist auch wieder völlig, ist nicht verboten. Und wenn Sie ein asymmetrisches TSP haben, wäre das auch der richtige Ansatz natürlich.
Ja? Gibt es irgendwelche Lichtwerte, wenn man diese konstanten Wert, oder ist das tatsächlich so?
Genauso. Also ich habe ja gerade von dem Dorigo gesprochen, der ist ja so eine lustige Konstruktion, der ist halt Professor in Brüssel und in Paderborn und der sagt an den Stellen halt auch immer so, ne, ich als großer Experte, wenn ich drauf gucke, ich habe immer so ein Gefühl dafür. Andere Leute, die halt Ameisen zum ersten Mal sehen, die sagen, Gefühl, ich sehe da gar nichts. Ne, also das, wie gesagt, das sind halt Heuristiken. Wir haben auch bei der Partikelschwarmoptimierung gesehen, man kann wenigstens eben die Parameter so einkästeln, dass man sagt, wenn sie aus diesem Bereich sind, dann konvergiert der Schwarm. Und ich hatte ja gesagt, dass der Manuel Schmidt ein paar schöne Sachen bewiesen hat. Insbesondere hat er dann eben auch nochmal eine Verschärfung für die Parameter gegeben, sodass wenn der Schwarm konvergiert, dass er sogar ein lokales Optimum findet. Aber das ist dann eben auch richtig harte Mathematik. Das kann man machen. Auch hier bei den Ameisen gibt es was. Also das ist ja ein diskreter Prozess. Da gibt es dann gekoppelte Markov-Ketten und das ist also sehr, sehr viel aufwendiger als das, was bei der Partikelschwarmoptimierung ist. Und das ist, sind winzige Sachen, die da bewiesen werden. Also deswegen lasse ich das auch hier aus der Vorlesung ganz weg. Im Wesentlichen ist das halt wirklich eine Gefühlssache. Sie implementieren es und drehen einfach eine Zeit lang dran rum und dann heißt es eben, für dieses Problem ist diese Parameterkonstellation gut, für ein anderes Problem ist eine andere Parameterkonstellation gut. Aber nochmal, ne, das ist ein Problem, also TSP kann man nur schön zeigen, weil Ameisen über Kanten krabbeln ist halt eine gute Sache, also zum Verstehen. In anderen Fällen haben Sie gar keinen Algorithmus für das entsprechende Problem. Hier können Sie eben ganz schnell einen Algorithmus angeben und dann dran drehen. Das heißt, Sie kriegen sogar noch mal bessere Lösungen. Und Sie wissen nicht, wie man überhaupt an eine Lösung kommt, außer auf diese Art und Weise. Das muss man noch mal in Betracht ziehen. Das sind Heuristiken, die man dann benutzt, wenn man nichts anderes hat. Nicht? Ist das klar? Also Heuristiken sollte man immer nur dann anwenden, wenn man nicht eine handgeschneiderte Lösung hat für das Problem. Wie gesagt, TSP ist natürlich so ein wichtiges Problem, dass man heutzutage kennt man halt Lösungsverfahren für riesige TSPs, die ganz oft eben auch sogar die optimale Lösung ausspucken. Weil es so ein wichtiges Problem ist, hat man natürlich auch Jahrzehnte, also im Wortsinn, Jahrzehnte von Arbeit da reingesteckt. Also am Konrad-Zuse-Zentrum in Berlin, der Krötschel, das ist so ein Großmeister auf dem Gebiet der TSPs, der löst so Instanzen mit 50.000 mehr Städten in
in 2-3 Tagen optimal. Ne? Aber das ist natürlich auch nur, wenn es dann halt wieder so euklidisch ist wie hier. Und natürlich gibt es dann auch wieder Instanzen. Das sagt er dann immer, wenn man ihn direkt darauf anspricht. Ja, wir haben auch Instanzen von 100, wo wir über eine Woche brauchen. Also es gibt auch kleine Instanzen wieder, die dann schwierig sind. Aber ja, der beschreibt diese Sachen dann als ganzzahlige lineare Programmierung und schneidet dann irgendwelche Subräume ab, von denen er weiß, dass sie nicht die Lösung enthalten können. Das ist dann das für die Mathematiker, das ist das, was der Alexander Martin macht in der Mathematik. Der ist auch ein Doktorand, ein ehemaliger Doktorand vom Grötschel. Also der kann das, ne? Der weiß immer, was man abschneiden muss, wo keine Lösungen drin sind. Also der kann sowas. Also ich sehe dann einfach nur viele Zahlen und der sagt, ja, ich schneide das da ab. Also gut, das war wieder von Hölzgen auf Stöcksken. Ja, das ist jetzt hier, also diese Zeile ist im Wesentlichen dazu da, um den Explorationseffekt zu unterstützen. Da können Sie sich eben auch andere Sachen an diesen Stellen ausdenken, um das vielleicht mal zu machen. So, und um das Ganze jetzt nochmal zu iterieren, ne, also das Problem, das ich vorhin genannt hatte, das Problem, nach n Iterationen hat jede Ameise eine Tour. Die beste ist die, zweimal mit Anführungszeichen gearbeitet, die beste ist die Lösung, aber nun. Aber was nun? Denn eigentlich, wie gesagt, wenn da die Ameisen, aber was nun? Fragezeichen. Ja, was man jetzt machen kann, also die Ameisen laufen halt weiter, benutzen aber eben Teile der gefundenen Lösung. Nicht? Also hier, wir haben jetzt n Iterationen und die Ameisen sind fertig. Ne? Das ist irgendwie, das kann ja gar nicht gut sein. Ne? Also die Ameisen krabbeln über den Graphen und nach n Runden sind sie fertig. Wie gesagt, das kann gar nicht gut sein, das ist viel zu wenig ausprobiert. Und deswegen, ne, kommt jetzt etwas, was man dann AND-Cycle nennt. Nicht? Die Ameisen fangen wieder von vorne an. Na, die Ameise ist halt rumgelaufen und hat ja jetzt eine Tour berechnet nach der ersten Runde, in dem ersten Cycle. Und LK ist jetzt eben die Länge der bislang besten Tour, also wirklich eine Rundreise der Ameise K. So, und das, was jetzt ist, ist, dass die Ameise, nachdem sie eben eine solche Runde abgeschlossen hat, wieder von vorne anfängt. Und das, was wir jetzt machen, ist, wir benutzen jetzt eine weitere Möglichkeit, unser Delta zu wählen, also Delta Tij. Und diesmal ist das Delta Tau Ij für den Übergang zwischen T und T plus N. Nicht? Also die Ameisen machen ja jetzt so N-Schritte auf einmal. Nicht? Also jetzt der Übergang zwischen dem Zeitpunkt T und dem Zeitpunkt T plus N, der wird jetzt eben zu unserem Q2 von vorhin dividiert durch das, was die Ameise bislang gemacht hat, und zwar ja, zwischen I und J, falls also die Ameise Nicht? Das ist also, dass die Ameise jetzt auch sozusagen über die Ente-Runde hinaus auch wieder weiter gucken kann und dann eben ja nicht nur eine Runde läuft, sondern ja, jetzt können wir so viele Runden laufen, wie wir wollen. Nicht? Also die Ameisen laufen jetzt viele Runden. Das können Sie jetzt wieder steuern, 10.000 oder 5, je nachdem, wie Sie wollen. Und am Ende wird das beste Ergebnis, die beste Rundreise als Gesamtergebnis ausgegeben. So, also das ist jetzt, wenn ich jetzt in die nächste Runde hineingehe, wie sich dann die Ameisen verhalten, ne, das ist dann, ich gucke halt sozusagen zurück und gucke, was war die beste Tour, die ich bis jetzt gefunden habe, und so ändere ich das dann. Nicht? Also man kann jetzt irgendwie sagen, diese Tour LK, also jede einzelne Ameise legt jetzt über ihren Weg, den sie gegangen ist, die Länge des Weges als Pheromon nochmal drauf. Nicht? Das heißt, klar, so eine Ameise, die diese Runde genommen hat, irgendwie tut die nochmal was mit, am liebsten würde ich den Weg gehen, den ich schon mal gegangen bin. Das kann man so hier ein bisschen versteckt drin sehen. So, das, was wir jetzt hier gemacht haben, da gibt es eine ganze Reihe von Übersichtsaufsätzen, die sind auf der Webseite auch verlinkt. Nicht, da können Sie mal reingucken, da sehen Sie dann eben auch diese ganz vielen griechischen Buchstaben. Sie haben ja noch, ich habe noch kein neues Übungsblatt gemacht, weil Sie ja noch Aufgaben übrig haben oder eben Aufgabe übrig haben für die nächste Übung. Und naja, dann werden auch diese Sachen in den Übungen drankommen. Das, was ich dann beim nächsten Mal machen werde, ist dann eben dieses ganz Allgemeine, nämlich evolutionäre Algorithmen. Wir werden dann halt so genetische Algorithmen, den genetischen Zyklus uns angucken und dann mal gucken, wieder für das TSP, wie man denn Rundreisen berechnet, indem man halt wirklich sozusagen, ja, wie man es bei genetischen Algorithmen macht, wir haben halt irgendwie so eine Gensequenz, oder wir haben zwei Gensequenzen, wie wir die dann zum Beispiel kombinieren können, sodass wir eine neue Rundreise dann haben, die dann wieder als Gensequenz angesehen wird. Das kommt dann wieder in so einen Pool, dann werden wieder welche ausgesucht, ne, Vater, Mutter, die ergeben dann eine neue Rundreise und ne, Survival of the Fittest wird dann halt stattfinden. Das heißt, die besten Rundreisen überleben, die anderen werden dann einfach weggeworfen. Also dieses werden wir uns dann genau angucken. Und was ich Ihnen dann mal zeigen möchte, ich finde, das ist richtig faszinierend, ist dann, wie man sortiert mit Hilfe von genetischen Algorithmen. Und da kann man auch Beweise machen. Wir werden also beweisen, dass genetische Algorithmen, wenn wir sie so implementieren, sortieren können. Und wir können sogar die Laufzeit, also den Erwartungswert für die Laufzeit angeben. Das ist eine richtig schöne Sache, die meiner Meinung nach auch viel so Einsichten vermittelt, in dem, was diese genetischen Algorithmen auch in Wirklichkeit zeigen. Und das machen wir dann beim nächsten und übernächsten Mal. Bis dann. Tschüss.